ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Der kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Eine neue Folge Muckefuck und Fernsehfunk. Und heute sind wir in den ganz großen Schauspielerkreisen unterwegs. Wir, das sind mein vielfältig begabter Kollege Jürgen Karnal.
Vielen Dank, danke dafür. Und meine nicht weniger begabte Kollegin Steffi
Heinrich. Holla.
Geht schon mal gut los, oder?
Ja, wir müssen ein bisschen für gute Stimmung
sorgen. Der Honigtopf wird hier rausgeholt.
Das ist ganz schlimm.
Ja, ich habe das Honigtöpfchen schon dabei.
Ja.
Und jetzt müssen wir auch noch sagen, wem wir das heute zuteil werden lassen.
Ja.
Nämlich dem großen Jackie Schwarz. Hallo.
Ich bin 1,75, also hält sich in Grenzen.
Aber vielen Dank, dass wir hier nach Hause kommen durften.
Ja.
Weil jetzt natürlich wirklich, wenn man letztendlich, man teilt ja das Leben mit einem Schauspieler, obwohl der nichts von einem weiß.
Ja.
Und man stellt sich immer vor, wie mag dieser Mensch leben? Was mag der so? Wie, so. Und wir sind heute im Heiligen, wir sind hier heute.
Ach ja, das hält sich schon.
Nee, das ist schon cool.
Das hat einen Grund hier zusammen, weil das Theater ist in der Nähe.
Mhm.
Also ich bin hier genau in der Mitte von der Mitte sowieso verkehrsgünstig. Ich habe also U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn, Bus.
Alles da.
Alles vor der Tür. Und bin hier, wohne ja hier auf dem Hinterhof, hab also Ruhe und krieg von dem ganzen Trubel eine Schmidt-Amt. Wenn ich denke, müsste mal raus, dann sehe ich vor der Tür und dann habe ich den Remi-Demi.
Volle Berliner Leben.
Je nachdem, was nur gerade los ist. Ein bisschen ungünstig ist die Wohnung hier, weil in der Nähe vom Regierungsviertel und kommen immer die Hubschrauber, wenn denn hier Warnungsstufe 1 ist oder dann rattert das nur hier, weil sie hier in der Nähe sind und das sitzt denn hier oben und beobachtet alles bei anderen Sachen hier.
Also um unsere Hörer auch daran teilhaben zu lassen, wir sagen nicht die Adresse, natürlich nicht, aber wir sind hier im Herzen von Berlin im 8. Stock, ganz modern, alles wunderbar. Auf der einen Seite sehen wir die Sonne und Dächer über Berlin und auf der anderen Seite fast Blick aufs Berliner Ensemble. Müsste man doch eigentlich sehen, es ist in Sichtweite, der Friedrichstadtpalast.
Nicht ganz, da steht noch ein Haus vor, aber.
Aber letztendlich, ne?
Hier ja, gleich also um die Ecke. Nicht weit, es ist ein paar Minuten.
Mittendrin hier, aber die alten Wirkungsstätten.
Das ist eben, aus dem Grund habe ich mir die auch ausgesucht, die Wohnung. Also ich war auch glücklich, dass ich die gefunden habe.
Ja.
Sie ist ein bisschen expensiv, wie man so sagt.
Ja.
Aber Herrgott, man hat ja ein Leben lang gearbeitet.
Ja.
Und nun kann man sich das auch leisten, weil man ja noch nicht alles versoffen hat.
Ja.
Verrucht.
Ja. War die Gefahr latent vorhanden?
Ja, ja, naja, klar, die Gitarre ist. Aber ich trinke ja seit dem Fall der Mauer nicht.
Mhm.
Und das ist ein paar 30 Jahre her. Mhm. Und das habe ich bis jetzt durchgehalten. Was heißt, ich habe das durchhalten? Ich musste das ja durchhalten, weil sonst lohnt sich das ja nicht, das Leben, weil wenn ich anfange, dann ist es gleich wieder hin. Denn dauert es nicht lange und dann bin ich in die Josse.
Wir bleiben also beim Kaffee, der heute kein Muckefuck ist.
Ja, genau.
Bohnenkaffee, richtiger Bohnenkaffee.
Bevor wir also auch über das künstlerische Leben und über die ganzen Sachen alle reden, weil die eine Frage vorneweg ist so ein Bild. Welche Musik hörst du?
Ich höre gerne klassische Musik. Also das beruhigt mich. Und zwar in alle Formen. Also Beethoven, also eben was man so hört.
Ja.
Beethoven und Mozart und Mangala und Händel. Das ist was, also höre ich unwahrscheinlich gerne, je auch ein Konzert.
Ja.
Und fahre jetzt nach Hamburg zum Beispiel, weil ich mit meinen Patenkindern in diese Philharmonie gehe und von Wolfgang der Sohn und die Frau und das Kind Die habe ich zum, die hatten silberne Hochzeit. Mhm. Also die Eltern, nicht das Kind.
Von Wolfgang Winkler.
Von Wolfgang Winkler, ja. Und da habe ich den geschenkt, eben 2 Tage Hamburg, da in dieser Philharmonie, jedenfalls. Wohnen da auch und wohnen da 2 Tage in diesem Hotel, haben es dann also nicht weit zur Konzerthalle und gucken dann, was ich. Ja, also das ist so was man, also ich höre ja, ich höre aber auch gerne Schnulzen. Also Demis Rossos ist mir neulich untergekommen. Und ich höre auch gerne hier Rosenberg,
Marianne Rosenberg.
Dann auch Vicky Andros und wie heißt noch so eine schöne Schweizer Stimme? Julio Iglesias.
Ah, ja, okay.
Also ja, das ist dann aus der Schlager. Ich höre aber auch gerne Beatles.
Ja.
Heavy Metal nicht so.
Ja, aber, bei Beatles bin ich schon versöhnt.
Ja.
Das öffnet dann doch schon so ein bisschen.
Und Smokies und wie die damals alle heißen. Heutzutage bin ich nun nicht mehr auf dem Laufenden. Weil es ist ja meistens auch ja keine Melodie mehr bei. Also jetzt bei den wird ja eigentlich nur Rhythmus.
Ja.
Und wenn ich den sehe,
Musik, wo nur der Rhythmus zählt.
Und die tanzen da sich wild.
Ja. Die klauen irgendwelche Melodien aus den 60ern oder 70ern.
Ja, ja,
und die junge Leute denken, oh, ist die toll.
Ja,
dann sage ich, das habe ich von Tina Turner schon vor 30 Jahren gehört.
So, ja.
Jetzt war mal bei der Musik, aber dann schließt sich die Frage eigentlich auch an, was guckst du im Fernsehen?
Im Fernsehen, ich gucke in der letzten Zeit nicht viel Fernsehen. Gucke Nachrichten ab und zu und gucke gerne so Dokumentationen. Gucke gerne. Also Geschichte oder auch Natur. Also das interessiert mich schon.
Polizeiruf gar nicht.
Ja, auch früher gehen Polizeiruf so geguckt. War ich nicht so ein Fan. Und wenn jetzt von mir ein Ding läuft, dann ruft nicht ein Nachbar an, der hat mal hier gewohnt, der ist aber in so ein Heim gezogen. Und der ruft dann immer an und sagt, Herr Schwarz, Sie sind gerade wieder im Fernsehen. Und wir haben den schon 2 Mal gesehen, den Film. Der ist, wir gucken uns ihn nochmal an. Ja, und die gucken dann, die sagen, ihre Entscheidung, gucke ich entweder hin. Und oder sagt er, ja, das ist ja schön. Ja, manchmal weiß ich gar nicht, was das für ein Film ist.
Also trotzdem, wie bewertet man so als Schauspieler so was? Was man ja selber mal gemacht, was eine Leistung ja ist.
Man guckt das, aber man ist eigentlich, wenn man zukünftig sagt, das Motiv, das war da und da auf dem Kürfhäuser, da war man mal da und da.
Ach so, also,
man verbindet das mit Lokalitäten, in denen man war oder da ist das passiert, da war der mit bei, da hat der sich die Beine gebrochen. Oder so, also sowas. Also ja, man kriegt da ja nicht auf die Kunst, also Kunst sowieso nicht, aber man kriegt ja nicht so unbedingt auf die Darstellung. Und wie hat man das gemacht? Und da freut sich genial oder so. Nee, das passiert bei mir nicht.
Ich wollte die Frage unbedingt stellen, weil ich kenne natürlich auch Kollegen auch aus meiner Zunft.
Ja.
Die machen sich eine Flasche Sekt auf und bestellen sich Nachbarn, um eine Sendung anzugucken, in der sie sind.
Ja.
Und feiern sich. Also sowas gibt's ja auch.
Ja.
Soll auch so sein. Ist mir auch wurscht.
Ja, ist mir auch wurscht.
Aber mich interessiert
das. Also ich würde das Vergangenheit, das hinter mir und, ach Gott, manchmal guckt man sich das an, wie das damals noch aussah. Es waren ja 17 Jahre, die wir das gemacht haben. Und wir haben hier in den 90ern angefangen, also 95 oder 94. Und da sah die Republik noch etwas anders aus. Ich weiß nicht, wir haben im Harz gedreht und haben im Westen gewohnt, weil im Osten keine Hotels zur Verfügung waren. 2 oder 3 war nicht. Und da haben wir dann im Westen gewohnt und sind dann in den Osten gefahren und haben da dann gedreht.
Obwohl es den eigentlichen Osten und Westen schon nicht mehr gab. Das war ja eine Zeit.
Das war ja nach der Wende.
Aber interessant ist,
aber da war so die Infrastruktur des Hafens nicht so wie heute.
Mhm.
Und dann sieht man, ach, da ein Hotel und da und da ist schick und da.
Mhm.
Und das war, da haben wir es nicht. Das waren halt nur Buden. So FDGB, Sprayerkarte und Neon.
Ja.
Und das waren, und also an sowas denkt man dann.
Ich kann mich sogar erinnern, du bist mit Wolfgang Winkler mal bei einer Veranstaltung in Nordhausen mit einem Trabi vorgefahren.
Ach,
und alle haben zugejubelt. Ich war nämlich damals ein Kind in der Menge, was zugejubelt hat.
Ach Gott,
das war auch so kurz nach der Wende. Da war eine Veranstaltung in Nordhausen, seid ihr beide gekommen.
Ja, mit einem Trabi. Ich hatte einen Trabi und den hatte ich so lange, bis er mir dann richtig unter dem Arsch wegfiel. Da sagt ein Kollege zu mir, hast du mal geguckt, dann Trabant, da stehen die Bäder so auseinander hinten, die Reifen. So. Da habe ich noch eine Feder, das habe ich gar nicht gemerkt. Dann habe ich mir erst eine neue gekauft. Ich bin nicht so ein Autofan. Also ich bin so Porsche und so weiter, das brauche ich nicht. Hauptsache das Pferd. Und dann habe ich mir eine gekauft, so einen kleinen Franzosen. Ja. Und mit denen habe ich auch gefahren, bis da dann auch den ja erst doof jemand. Und seitdem ich nur noch ein Ohr habe, fahre ich sowieso nicht mehr. Weil ich habe gemerkt, wo das eben nicht mehr funktioniert, dann das sehe ich nicht. Also fühle und immer so umgehen kann ich auch nicht. Sodass ich dann das Autofahren auf jeden Fall habe.
Irgendwer hat mal nachgezählt, dass es über 150 Rollen waren, die du gespielt hast.
Ja, bestimmt. Es sind mehr, glaube ich, sind sogar mehr.
Vom jugendlichen Liebhaber zum Märchendarsteller, vom russischen Soldaten über Parteisekretäre bis zum Kriminalkommissar.
Ja.
Da ist keine Schublade, wo du drin gelandet
Nein,
bist.
Nein, ich war auch Chefarzt, das ist auch was Seriöses. Jetzt bin ich ja hier im starken Team, habe ich ja noch diese Faktotum da, die
Sputnik,
ja, und habe dann noch irgendwas noch gemacht. Holly heißt
Herz und Holly.
Ja, Herz und Holly. Und da bin ich auch noch drinne. Weiß ich nicht, ob ich da noch mal zu tun habe, aber also wen ist so, paar Sachen mache ich noch, also sowas. Aber sonst mache ich ich spiele auch kein Theater mehr und mache auch keine großen Filme mehr. Also ich habe hier noch gearbeitet.
Aber wie hast du es geschafft, in den Jahren in keine Schublade zu kommen, dieses Riesenspektrum?
Ja, weil ich mich denn nicht, ich bin nicht so ein, darüber hat sich ja auch Hiebchen immer aufgeregt. Weil ich gesagt habe, ich bin Gebrauchsschauspieler. Also, was gebraucht wird, das spiele ich. Wenn nicht in meiner Möglichkeit. Aber wenn ich denke, das kann ich. Ich habe auch schon Rollen abgelehnt, wo die mir angeboten haben. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann das nicht. Also, ich glaube nicht, dass ich das kann. Und das war fällt mir da ein, da war, sollte ich in so einer, der Hitler, und der war dann in so einem Heim, vorher, bevor er so berühmt war, in Österreich, und hat dann so mit den Juden da zusammengelebt, in so einem Obdachlosenheim oder was. Und da sollte ich den Juden spielen und Hitler, weiß ich nicht, auch mal. Und das war eine schöne Rolle, also. Aber ich habe mich da nicht gesehen. Ich habe gesagt, nee, ich doch, und so mach, du kannst. Ich sage, nein, ich kann das nicht, ich will das doch nicht. Also das hat mit der, also weil das war mir zu dicke. Also und man hört ja dann auf den Bauch und sagt, nee, und wenn du so ein Gefühl hast, dann machst du das nicht, weil sonst du quälst da bloß. Ich sage, dann müsst ihr euch einen anderen suchen. Dann haben sie einen anderen gesucht, Götz George hatte dann gespielt. Und ich weiß nicht, ob er das gut gespielt hat, aber der hat es dann gespielt. Ich glaube, so groß war das dann auch nicht, weil er ist damit auch nicht so richtig fertig geworden. Also jedenfalls hat man den Klang nicht, also trägt nicht nach. Also so weit. Oder auch zu Defa-Zeiten, weiß ich noch, da kam Olle Tschoche zu mir und in Blinsdorf und so sollte ich irgendwas spielen. Und ich gesagt, nein, ich kann das nicht. Dort hat dann Dieter Mann gespielt. Also ich bin da auch höher auf mich. Sonst spiele ich eigentlich alles. Kleine Rollen, große Rollen, Augenblicke nur. Also das ist, ich bin ausgebildet als alles Spieler. Und dann mache ich das auch. Und wenn die Leute sagen, ach, der kann das oder so, dann stellen wir uns den vor, dann mache ich das. Ich verstehe mich nicht groß. Ich bin eigentlich immer Ecke.
Das finde ich aber auch stark zu sagen. Nee, das traue ich mir nicht zu.
Nein, oder? Das traue ich mir nicht. Nee, so, nee, also wenn ich sage, nein, du ärgerst dich doch nur. Wenn du merkst, und dann sagst du, mein Gott, warum hast du das gemacht? Du wolltest das nicht machen. Und ja, du bist hier. Und dann quälst du dich und denkst, der Mann muss der letzte Drehtag. Und so ist das, so schön ist das dann auch nicht. Ein bisschen Freude will man auch haben beim Arbeiten.
Schon irgendwie.
Hat was.
Ist aber auch jetzt nicht in der Branche so, dass man gesagt hat, du, pass auf, der ist, der ist zickig oder so. Da hat man ja schnell so ein Image. Ja. Du, der ist aber ganz komisch. Da musst du aufpassen, was du ihm anbietest. Aha. Aber so hat es nicht passiert. War denn, das
also ich, immer zu tun. Ich habe ja, also wenn sie was gesagt haben, dass ich schwierig, also das heißt ja mal schwierig.
Ja, schwierig, ja.
Wenn ihr das zickt oder so. Ich habe auch schwierige Kollegen gehabt. Herrgott, na, da musst du dann durch, musst du Zähne zusammenbeißen und sagen, drüber hinweg sind ja nicht diskutieren. Nicht, nicht. Machst du deinen Stiefel und lässt es dann sein. Also so eine Kollegen habe ich auch gehabt manchmal. Aber in der Regel sind die Leute miteinander freundlich. Mhm. Und das sind meistens die, die zicken, sind meistens die, die eigentlich nicht so. Also nicht kein Götz-George hat gezickt. Wenn ich mit dem gedreht habe. Oder keine hier Tekla Carola Witt oder hier in der Servus haben wir zu dem gesagt, Peter Weck.
Peter Weck,
oder Junke oder Fitzmann oder irgendwas. Das waren alles freundliche, nette Kollegen. Also, das muss man wirklich sagen. Und selbst Manfred Krug noch zu Ostzeiten war anständig zu mir. Also hat mal, ich habe den mal erlebt, da hat der einen Schauspieler vorgeführt, wo ich gedacht habe, warum macht er das, weiß ich nicht. Also der hat den richtig vorgeführt. Was er anhat, also ich will halt einen schlechten Tag, oder ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er sich an ihn so festgebissen, dass der fast geheult hat. Also sowas fand ich denn immer. Es gibt ja auch Schauspieler, die Kollegen, die dann sagen, Moment, konzentrieren. Und dann, da hinten mal ist was, dabei haben sie den Text vergessen, wisst ihr?
Ja, klar.
Also die ja. Dann das auf anderen schieben. Würdest du an der Kamera bitte nicht bewegen dahinter? Das ist, konzentriert mich, das muss ich konzentrieren.
Also so, ja, ja.
Also dann diesen sagst Gehaben.
Du, holla, sagst du, na ja, wir auch ein Viertelfund. Ja, gut, gibt's das auch. Aber Herrgott, nur wenn man wenn der Film gut ist, dann sollen sie ruhig zicken.
Mhm. Was macht eigentlich so mehr Spaß so im Nachgang, wenn man so drüber nachdenkt? So Theaterbühne oder Film?
Das sind eigentlich zwei verschiedene Hupen.
Ja.
Weil Theater ist eben, Theater macht auch Spaß. Und da machen die Proben Spaß. Beim Film kannst du ja nicht mehr probieren. Also das hast du ja keine Zeit.
Ja.
Früher bei der DEFA wurde ja noch probiert. Mhm. Die hast du ja Probentage. Und beim Fernsehen sowieso wurde ja geprobt und dann wurde er erst aufgezeichnet. Aber bei der DEFA gab es auch Probentage, wenn schwierige Szenen waren, wurden dann geprobt. Und auch während der Arbeit, wenn keine Probentage waren, wurde auch geprobt, länger geprobt. Mhm. Nur hat er auch mehr Zeit, weil die Technik so eingerichtet war. Heute hat der Oberbeleuchter ein Tablet, dann drückt der rot, dann gehen die Bilder an das Team, der Scheinwerfer, der dimmt, der macht so, der macht hin und her. Also das geht ja heute alles schneller und nicht mit den großen Scheinwerfern.
Da muss man ganz schön funktionieren, so als Schauspieler, war so.
Ja.
Jetzt Licht steht, okay, bin fertig.
Ja, und du musst Text war und wie heißt immer schön, Text wie Wasser und nicht an den Möbel stoßen. So, solange man das kann, kann man immer noch darstellen.
Ja.
Also Theater ist da auch ein bisschen anders. Theater kann man jeden Tag ein bisschen was anderes spielen, wenn das der Regisseur zulässt oder die Rolle. Und hier beim Film, jetzt musst du eine Probe, also eine Durchsprechprobe, also noch nicht mehr gestellt, sondern Durchsprechprobe, Razzibazzi, da haben wir noch 3-4 Fragen gestellt und dann ist das klar. Und dann wird es in die Technik, die meiste Zeit in die Technik.
Also
nicht in den Proben. Da musst du drauf sein, sonst bist du verloren.
Ja, ja.
Also du hast immer mit fließend gelernten Text musste da dann brillieren.
Und dann sitzt du abends im Harz im Hotel und gehst nochmal die Texte für den nächsten Tag durch.
Ja, ja. Oder mit deinem Kollegen, der dann oben im Hotel wohnt. Ja. Und dann setzt man es hin, eigentlich mit Wolfgang oft gemacht, abends nochmal ein Buch gemacht.
Ja, ja.
Und dann richtig durch und dann schon abgesprochen, damit das am Drehort nicht so, etwa machen wir so, an der Stelle machen wir so was und da machen wir so. Und dann, also das, was wir schon geeinigt haben, ja, einig sind über Sachen.
Ja, ja.
Die Und dann wird das abgefilmt, Razzibazzi. Ja. Ein Rot, ein Tod.
Wie lange habt ihr gemacht für so eine Folge?
Also wir haben ja wirklich, also wir hatten nachher 19 Tage nur noch. Das ist so wenig.
Oh ja.
Und dann hatten wir ihn, der bei der Ziegler-Produktion war, da haben wir, glaube ich, 17 Tage hatten wir gehabt. Das wurde so reingeknallt. Und das ist ja dann auch Billiger.
Na klar. Also, ich glaube, nirgendwo gilt der Spruch, Zeit ist Geld, so sehr
so
wie beim Film.
So ist es. Ja, ja, ja. So ist es.
Jeder Tag.
Also da, und jetzt beim starken Team haben wir, glaube ich, 21 oder 22 Tage. Mhm. Wir hatten ja 23. Mhm. Das ist dann schon angenehmer. Da hetzt man nicht so sehr. Ja.
Waren denn am Anfang nach der Wende beim Polizeiruf eigentlich noch viele hinter der Kamera Leute dabei, die auch zu DDR-Zeiten
ja,
schon dabei
waren? Ja, klar. Klar, klar. Also Regisseure vom Fernsehen, also Thomas Jakob zum Beispiel, hat mit uns viel gemacht. Dann Matti Geschonek, aber der war schon, der galt ja schon als Westler. Der hat gemacht. Und die Kameramänner kannte man noch. Aus der DEFA oder vom Fernsehen kannte man noch. Also das hat dann alles nachgelassen. Und nur ein paar Schauspielerkollegen, die natürlich auch noch aus dem Osten waren. Und dann die Westleute. Ein paar Beleuchter, glaube ich, hatten wir auch noch. Aber das hat sich dann alles so vermischt. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Ja. Obwohl, so bei Treffen, so alte Treffen bei der DEFA, dann draußen in Babelsberg, erkennst du mich noch? Ich sage, wer bist du denn? Ich bin die Maske. Ach, du sagst, das war vor 40 Jahren, da hat die mich mal geschminkt. Und da soll ich sie nur erkennen.
Ja. Aber das ist doch immer so herzlich und ich finde das immer so lieb. Wenn gerade so in der Maske, sag mal, weißt du noch, wir haben noch damals. Und dann, oh Gott, und ich meine, das ist ja der Beruf. Man macht ja das für die Menschen, damit sie schöne 90 Minuten haben oder was auch immer. Ja. Und dann kommt das und dann. Dann lügt man auch mal so ein bisschen, oder?
Du, naja, ich frage einen, wer bist du denn? gib doch mal Zeichen.
Ja, ja.
Und dann sagt die, na da und da, ich erinnere mich überhaupt nicht. Ja, sag ich, na siehst du, du bist der. Naja, klar, dann freut die sich.
Na ja, klar.
Und man selber sagt, naja, warum denn nicht?
Warum, vielleicht tut ja nicht weh.
So ist es und das wird schon stimmen. Manchmal bin ich auch in Klassen gegangen, die ich gar nicht kenne. Also, ja, aber bei uns in der Klasse wird dann gesagt. Ja, ich war ja also, nie in der Schule und nie in der Klasse.
Die schmücken also, sich 60 Jahre
so,
später noch mit dir.
Ja. Dann auch, oder denken, der war bei uns.
Ja. Ich aber bin ja mit dir so. Schwarz für die Schule.
Ja, sagen Sie, aber das stimmt ja nicht.
Komma, und den Rest sprechen Sie durch zwei Querstraßen weiter und ein anderer Ort.
Ja, ideal. So ist es, ja. Eine ganz andere Stadt, eine andere Schule, aber im Prinzip ja. Wie Sendariere waren. Im Prinzip ja.
Ja, es war mir gar nicht so bewusst, dass man das als prominenter Mensch auch mitkriegt, dass das dann so läuft.
Ja, aber der Beruf geht ja mit sich, dass man klar.
Oh Gott, das ist ein. Nee, also jetzt freut es mich zum Beispiel, weil die Leute dann sagen: Ach, wir kriegen ihre alten Dinger noch.
Ja, ja.
Und wie die eben gesagt, wenn der Anruf da. Ich kriege ja auch so, wenn ich einkaufen gehe, immer noch, ach so, ach, das damals war noch Zeit. Ja. Naja, nun nicht so sehr in die Nostalgie verfallen, aber ach, das war noch Film, haben sie gesagt. Das war noch, hat doch einen Anfang und ein Ende, man hat auch alles mitbekommen. Ich sage, naja, das wurde uns dann aber auch vorgeschmissen, dass wir in Altbacken sind und also als Kommissare. Ja. Die dann am Küchentisch sitzen und dann wegen Kreuzworträtsel die Fälle knobeln. Mehr oder weniger.
Wenn man so ein Schauspielstudium zu Ende hat und gemacht hat, dann hat man einen Zettel in der Hand, wo drauf steht, dass man das gemacht hat. Damit ist man ja erstmal nur mit einem Zettel ausgestattet.
Ja, ja.
Wie was war deine erste Rolle? Wie kam das? Wie bist du in die erste Inszenierung
gekommen? Na, das war so, da hatten wir das. Also in diesem Beruf musst du unwahrscheinlich Glück haben.
Ja.
Sonst funktioniert ja nichts. Mhm. Also du musst zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle am richtigen Ort sein. Und die müssen das, und das ist Zufall. Also so. Mhm. Und der Zufall wollte es, dass in Magdeburg eine neue Schauspieltruppe aufgemacht hat mit jungen Leuten. Da war dann der Intendant und ich kannte auch schon einen Regisseur, der da ist, Schiedrich, den kannte ich hier vom, der war Assistent am Deutschen Theater irgendwo und da kannte ich den aus dem Jugendclub schon. So, die kamen dann, damals sind sie ja dann gekommen, die Intendanten oder Oberspielleiter zum Vorsprechen, also zum Vorspiel. Und dann hat die Klasse eben gezeigt, was sie so drauf hat. Mhm. In irgendeinem, weiß ich, 2, 3 Szenen, jeder. Und dann haben die ausgesucht. Und wir waren dann, glaube ich, zu viert oder zu fünft als Truppe. Mhm. Aus eben Studienjahr an ein Theater. Also wir kannten uns alle, wir kannten unsere Macken, unsere Mucken, wir wussten, wie man miteinander umzugehen hat. Und dann sind wir darin geschmissen worden in diesen fertigen, in dieses fertige Ensemble. Nun war es ja damals so, dass man nicht gekündigt werden konnte. Also du warst ja dir lebenslang, konntest du ja da bleiben. Ja. Und dann hast du aber keine Vakanz mehr gehabt, weil so schnell sterben sie ja nicht weg, verstehst du? Dass da Vakanzen offen sind und die nachgefüllt werden. Dann hatten wir aber so 5 und dann haben wir da Theater gespielt. Die Alten haben uns erstmal angekickt, der ist da, aber langsam hat sich das dann so integriert, dann hast du gelernt, weil man lernt ja erst Schauspieler denn am Theater nach der Schule. Ja. Während der Schule lernst du ja nicht Schauspiel, da lernst du, wie du fällst und lernst du, wie du atmest und lernst du wieder, wie du dir Text merkst, das lernst du, aber du lernst keine Schauspielerei. Mhm. Das lernst du erst eben by doing. Mhm. Und da hatten wir Glück, wir waren 5 Leute und haben da dann, und meine erste Rolle war, glaube ich, in die Aula. Quasi Rieck hieß der, die Figur. Und das haben wir uns anständig gemacht. Und dann habe ich gespielt, glaube ich, Romeo und Julia, den Romeo. Da gab es aber dann noch eine Zweitbesetzung, weil ich wurde krank oder irgendwas mache, ich wurde später noch ein anderer. Und dann habe ich Puck gespielt, ne, und alle dann, also auch eben, ja, wenn man sagt, wir haben immer als Gemüse angefangen, also das Rübchen oder das Tomätchen oder Gevatter Gurke oder sowas. Also wir haben dann über Obst, über Tiere, das Bärchen, das Rentier und so, also in den Kindermärchen, wir mussten ja Märchen spielen, war ja ein 3-Sparten-Theater und da wurde dann zur Märchenzeit Märchen gespielt und da mussten wir mit ran.
Ja. Musste man sich bis zum Romeo
so ist es. Also haben wir also über die Gurke vom Rentier bis dann zum Räubermädchen oder sowas haben wir denn geschafft. Und nebenbei dann eben große Sachen, dann viel probiert und ich habe ja immer noch dabei gedreht. Mhm. Also als wir in Magdeburg waren. Ich hatte ja im Vertrag, dass ich also eine Filmrolle im Jahr machen darf. Und dann, das war sehr kulant, also von der Intendanz da. Und dann habe ich immer nebenbei ja noch Filme gemacht. Mhm. Also nebenbei, nicht hauptsächlich, sondern nebenbei.
Ja. Also festangestellt am Theater und dann
festangestellt am Theater, mit einer Gage von 450 Ostmark.
Ja.
Oder 425.
Ja. Also in dem Fall ja keine Gage, sondern Lohn. Also,
ich weiß das nicht. Es war, wie andere sagen, immer Schweigegeld oder sowas.
Ja.
Und hattest du, ich war 19 schon gedreht in der Zeit?
Ja. Hm. Aber ich war 19 schon. Ach, naja, aber nach dem 2. Studium habe ich gedreht. Das waren 2 Jahre schon vorbei. Mhm.
Wenn man da jetzt diesen Film dreht und der hat natürlich eine große Aufmerksamkeit, kommt man zurück an sein Theater. Wie begegnen einem dann da die Kollegen, die etablierten
Kollegen wie Henry Hübchen?
Sagen die dann, hey, Gott, toll? Oder.
Henry Hübchen hat ja nichts gesagt. Der hat nur gesagt, ist ja immer scheiße, wenn man zu Anfang einen großen Film macht und dann nicht mehr kommt. Ja. Das hat er gesagt. Womit er nicht unbedingt recht hat, aber man hat wenigstens mal einen großen Film gemacht.
Okay.
Ja, nee, die Leute, ich weiß nicht, also eigentlich normal. Okay, kann man ja auch normal benommen.
Ja.
habe ja nicht draus hängen lassen.
Ja.
Natürlich, wenn immer der durchruft, Herr Schwarz, hier, die DEFA ist da, die DEFA ist da. Wenn das Auto dann vor der Kantine gewartet hat, dann haben sie natürlich alle gekickt. Mhm. Aber, Herrgott, ja, war meine Arbeit.
Ja, klar. Ja.
Aber beim Dreh von so einem Film wie Ich war 19, der ja nun wirklich so ein großes Thema hatte, Zweiter Weltkrieg, deutscher Soldat in der russischen Armee. Wie politisch war das beim Dreh?
Überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht politisch. Also überhaupt nicht. War eine Dreharbeit und wenn ich Fragen hatte, konnte ich ja den Wolf fragen, weil er dabei war. Er ist ja der authentische Mensch da. Also ich habe meistens ja nicht verstanden, was er gesagt hat. Also dann habe ich den Kameramann gefragt oder Werner Bergmann und der sagte dann, er meint, du sollst von da nach da gehen. Naja, also politisch war das überhaupt nicht. Nee, überhaupt. Danach wurde das dann. Da hatten wir eine Vorführung bei den Grenztruppen hier in Grünau irgendwo. Da waren so ein und da wurde der Film vorgeführt und dann fragte einer, wie das ist, ob ich gedient habe und so. Und ich sage, nee, Gott sei Dank nicht, weil ich bin ausgemustert worden. Bewegung unten in der Masse, so. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Genosse bin. Ich sage, ich bin auch kein Genosse. Und ob ich eintrete, ich sage, das weiß ich noch nicht, kann ich heute nicht sagen und so. Ja, und dann hinterher zum Empfang, hier war meistens ein Besäufnis, dann sagte dann der Oberst, das geht ja nur gar nicht, aber also, Wehrkraftzersetzung macht der Mann ja hier, die Leute, das ist ausgemustert, und dann freuen die sich unten alle, und die müssen, der muss doch dafür, der muss dafür sein, dass er den Wehrdienst und so, und ich sage, ich bin froh, dass ich keine Waffe in der Hand habe und so. Ja, da hat man mich der Wehrkraftzersetzung besichtigt. Und der Wolf, den hatte die Freude, der hat immer gelacht dabei und die Kunst. Endlich kam das Gespräch in Gang ein bisschen, weil ja die Links und Sechs, da saßen die Vorgesetzten an den Reihen, damit die nicht rauskommen.
Ja.
Verstehst du? Naja, so eine Foren sind natürlich. Ja. Also der Politische war dann danach. Und dann waren wir ja auch in West-Berlin mit dem Film, war ja 68. Da war man in einer freien Universität. Und da war gerade Sit-In, großes Sit-In. Und die sprachen sich hier gerade mit Genosse an. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, was machen die denn hier? Genossen, wenn die wissen, was erwartet, wenn sie das haben, was wir haben. Schönen Dank auch.
Ja.
Und das ist dann ausgefallen? Wegen, ja, Genossen, hier sind die Genossen vom Dings, die möchten einen Film vorführen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Waren alle dagegen? Und sind wieder nach Hause gefahren. Haben wir nachgeholt, irgendwie an der Technischen Universität. Ja, das Politische wäre es danach.
Aber beim Drehen hat nie jemand gesagt, wie du das darzustellen hast.
Doch. Es gab einen Oberst Zwerkow, der war schon General eigentlich. Und der hat immer gesagt, der zum Wolf, besetze ihn um. Der ist so unmilitärisch. Guck mal, wie der läuft. Der kann doch, und da habe ich bei dem Grüßen gelernt. Weil die Russen anders grüßen als die Deutschen. Also hier militärisch. Mhm. Und dann das Bein, zack und so. Und ich, die das nur drin hatte. Und der Oberst dann immer. Und als er das gesagt hat mit dem besetzt den bloß um oder hast du keinen anderen. Das wusste Wolf genau, das ist richtig. Also wenn der sagt, der ist es, der geht nicht. Dann ist es genau richtig, weil der sich so benimmt, weil er so ist, so unmilitärisch und reingeschmissen wird, denn was er ja nicht bewältigen kann.
Das ist im Vorfeld von einer Arbeit, welche auch immer, in dem Zusammenhang, das ist schon so Einflussnahme, dass so ein Typ wie der, der bei den Soldaten gesagt hat, der betreibt ja hier Dienstleistung oder so, dass man vorher schon gesagt hat, also pass mal auf, wir haben das muss in die und die Richtung laufen und wir erwarten das und das und das und so.
Hast du sowas? Nein, überhaupt nicht. Nein, um Gottes Willen. Deshalb hat er mich auch ausgesucht. Also deshalb habe ich. Ja. Weil der Bergmann hat mir gesagt, also der Kameramann, weil der hat ja probiert, also ausprobiert, ich weiß nicht, 80, 70, 80, 90 Leute für diesen Film. Ja. Und alles, was so jung war und die Schauspielschule besucht hat oder irgendwie in einer Laienspielgruppe war, wurde gecastet, hieß das, heißt das heute, also wurden Probeaufnahmen gemacht. Und also ich war einer, weiß ich, wenn er 19 war, ich 88 oder so, die Nummer. Ja, ja. Und also ganz zum Schluss. Und ich wusste schon, wer den spielt. Also da sage ich mal auch so viel recht, dass er überhaupt noch Probeaufnahmen macht, weil ich dachte, mein Gott, ist da schon raus, wer den spielt, was will er denn noch? Also weiß ich, der Buschfunk, der da funktioniert. Und und der Bergmann hat gesagt, nimm mal den, der kriegt so irgendwie raus. Und das hat den, das ist so, doch, den, dann war ich ja noch einen ganzen Tag Probeaufnahme gemacht noch, mit den Russen schon, also mit den russischen Schauspielern. Und das funktionierte alles. Und dann habe ich dann die Rolle gekriegt. Und da wurde die Situation besprochen. So und so, die Panzer kommen da, du sitzt hier, verteilst dir die Suppe. Und dann siehst du die, kommst du und dann wieder reagierst. Und dann habe ich so reagiert, wie ich reagiere eben. Und das hat er alles benutzt. Das ist ja, also nicht benutzt im positiven Sinne. Das hat er dann so gelassen. Deshalb hat er dann mich ja ausgesucht, weil er gedacht hat, der macht das schon so wie in meinem Sinne. Ja. Da wurde also nicht gesagt, das wollen wir so, das wollen wir so. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Nee.
Weil es gab ja auch Filme, die letztlich auch den Zweck hatten, eine Agitation darzustellen, welche Art auch immer.
Natürlich, eine TV war eine Agitation, oder? Also Kunst wurde dann hinten, aber eigentlich war das ein Staatsbetrieb, nicht wie Fernsehen, sondern eben dem Kulturminister unterstellt und nicht dem Zentralkomitee. Aber trotzdem hatten wir die Aufgabe hier, den Sozialismus, deshalb wurden sie alle, wo sie dachten, da wird der Sozialismus beschädigt, alle verboten, die Filme.
Und sind solche Dinge auch rangekommen, so an das Schauspielensemble, an dich selbst?
Wo man sagt, ich war 19.
Nee, grundsätzlich so, also überhaupt so in dieser ganzen Zeit. Weil du hast ja unzählige Arbeiten
an der Zeit gemacht. Also beim Film ist ja so ein Vorlauf, das ist meistens ja nicht. Dann hat man immer gesagt, da hat nie noch seine Uffe gepasst. Oder aber bei dem Film, ich war 19, da gibt's eine Szene, da wird ein deutscher Soldat erschossen. In der Nähe von einem Konzentrationslager, die Russen denken, der war da Wachmannschaft. Und da wird befragt, gehören Sie zur Wachmannschaft? Und der sagt nein oder schüttelt den Kopf. Und man sieht auch, er hat eine deutsche Soldatenuniform und keine SS-Uniform. Und dann verzack, und dann wird der Guido weg, sagt der andere Russe da und so, nein, ihr könnt ihn nicht erschießen und so. Und der wird, aber du hörst den, wird er erschossen. Diese Szene war nun ganz brisant für die Genossen, weil ein sowjetischer Soldat, erschießt einen deutschen Soldaten nur, weil er da ist. Also weil er deutsch ist und ein Soldat ist. Also ohne Grund, ohne genauen.
Keine Kampfhandlung in dem
Sinne. Keine Kampfhandlung, sondern nichts. Und der ist nur in der Nähe und der wird erschossen. Ja. Also symbolisch eben wurden nur Leute erschossen, die also damit nichts zu tun hatten, eben nur, weil sie deutsch waren.
Widersprach dem Bild der...
So widersprach dem Bild der Sowjetunion. Und das wussten die Genossen, die beim Lesen wussten sie das ja. Und dann war eine Vorführung, wo denn der, wo die Genossen sich das angeguckt haben. Der Ackermann war so Beauftragter vom Kulturministerium. Und der sollte also aufpassen, wie die Szene nur ist und was das ist. Und Wolf hat die immer nicht gezeigt. Und hat immer gesagt, die ist noch nicht richtig im Schnitt. Mhm. Wir haben sie noch so nicht und so. Ja.
Die kleinen Tricks. Die
kommt, der wusste, was kommt.
Ja. Ja, wir wissen noch nicht, wir die einbauen. Also, ach so, sie schaut nicht dann die Szene. Na ja, gut. Und dann war die Szene da und dann habe ich Order gekriegt, ihn von den Ackermann von hinten anzusprechen und sagen, wenn die Szene kommt. Mhm. Sag mal, Anton, wir haben da, und dann war die Szene schon vorbei, fast, sodass er eine Steuer mitgekriegt hat. Also,
ja.
Dass er also nicht so schlimm war, wie er dachte. Und so haben wir den abgelenkt.
Okay.
Also, das war das eins hier. Noch schlimmer war die sowjetische Premiere. Wir haben den Film hier in der Sowjetunion auch gezeigt. Ich war auch in einer Woche oder 14 Tage in Moskau und habe das selber synchronisiert. Also die Stimmen, was ich da in Deutsch, habe ich in Russisch gemacht und so. So, und ich merke schon, während der Synchronisation, da fehlt was, da kommt eine Szene. Ach, und der Regisseur sagte, budget. Und er budget aber nicht. Es kam nun nicht so. So, jetzt ist die Premiere. Der Film fängt an, wir sitzen alle. Und dann merkt Wolf, das fehlt. Das ist aufgestanden, rausgegangen, hat die Tür nicht geschmissen. Alle raus. Und zu mir hat er gesagt, du passt auf, was noch fehlt. So, und dann hat Uwe passt, was noch fehlt. Und dann gab es ein Eklat am nächsten Tag im Filmverband. Da war damals Genosse Gerasimov, war der Filmverbandsvorsitzende und den hat er so angeschrien, dass der, also was die aus seinem Film gemacht haben und er musste unter als Künstler und so, dass das nicht geht, das ist Vergewaltigung. Und da war er zum Beispiel, da sagte er mir, wir waren in so einer Stimmung, wo er sagte, du musst dich vor den Russen so vorsehen. Die umarmen dich aber nicht. Die halten dich fest und treten dir mit dem Haken in den Arsch.
Ja.
So. Das hat mir gemerkt. Also sowas zum Beispiel. Es hat natürlich nichts genutzt. Mhm. Es hat nichts genutzt. Und also das war das politisch. Davor gab es aber auch, also vor der Premiere hier in Deutschland, wir hatten einen sehr großen Feind dieses Films, der hieß Abrasimov. Der war der russische Botschafter. Mhm. Und der fand das also antisowjetisch, eben bösartig, den Weltfrieden bedrohend und hat sich dafür eingesetzt, dass der Film verboten wird. Mhm. Hat Wind gekriegt, der Kollege, wodurch, weiß ich, wie aus der Abteilung Mielke oder weiß ich, hat er Wind gekriegt, weil sein Bruder da ja vielleicht auch ein bisschen gehorcht hat und ein bisschen besser gehorcht hat als er selber, also als Konrad, und hat gesagt, die wollen dir da an die Wale pissen. Mhm. Und dann sind wir, nur Icke und Wolf, sind wir denn mit den Filmbüchsen. Hat jeder ein paar Filmbüchsen gekriegt, nur war er Präsident der Akademie, er hatte also einen Diplomatenpass und sind dann mit den Diplomatenpässen nach Moskau geflogen, also nicht kontrolliert worden. Also die haben nicht reingekriegt in die Büchsen, was habt ihr denn da? Und Diplomatenpost ging das dann, sondern waren wir in Moskau und haben irgendeinen haben wir den Film vorgeführt und in der Frunse-Akademie, also beim Militär. Und da kannte er ihn, der war, weiß ich, halber Marschall oder so. Also war ja ganz weit hoch im Militär, den kannte er aus dem Krieg. Und der hat gesagt, du, die wollen mir hier. Und der hat sich den angesagt und der hat gesagt, das ist unser Film, den wollen wir, jawohl, der ist richtig, der ist gut. So war es, so ist es. Und wer will dir da, Abrasimov, wir regeln das denn von uns aus. Und dann war Abrasimov still, hat also nichts mehr gesagt. Mhm. Und Ulbricht fand es auch scheiße oder so und natürlich alles. Mhm. Und hat das, aber er kam nicht zur Premiere.
Hochinteressant, so ein Exkurs mal so in diese Zeit.
Ja. Wenn wir aber den Blick jetzt mal wieder auf deine Karriere richten, konntest du alles spielen, was du wolltest? Es wirkt bei deinem Weg immer so, als ob du dir künstlerisch gesehen alles aussuchen konntest. Oder gab es auch eine Rolle, die du nicht gekriegt hast oder wo man dir Vorschriften gemacht hat, das drehst du und das nicht?
Nö, also man hat mir Angebote gemacht, die habe ich dann genommen oder gesagt, will ich nicht, kann ich nicht. Oder eben ein bisschen charmanter hat dann die Agentin gesagt, da hat er leider schon Termine oder so. Also damit es nicht ganz so arrogant klingt. Aber im Prinzip habe ich eigentlich alles gemacht, weil es war ja mein Beruf. Ich musste ja damit Geld verdienen. So, was willst du noch wissen?
Na, ich bin jetzt darauf gekommen, weil du mal gesagt hast, dass du nicht drüben geblieben bist. Im Westen, weil die Obergrenze der Unterdrückung bei dir noch nicht erreicht war.
So ist es, ja, richtig.
Aber wie nah war sie denn?
Ach, sie war, also man muss wirklich sagen, Theater ist eben nicht VEB, schnelle Schraube oder so. Mhm. Also, oder kein Kombinat, so. Mhm. Ein Theater ist doch ein gewisser Freiraum. Und gerade das Berliner Ensemble, wir waren ja doch so eine Art Reisetheater. Mhm. Also wir kannten die Welt, wir wussten, wie sie aussieht. Wir wussten, dass der Westen nicht so aussieht wie im Werbefernsehen. Mhm. Wir wussten, es ist ein bisschen anders, durch Erfahrung eben, weil wir waren ja überall. Und dadurch, dass man immer rauskam, und hat man das auch immer so, hat es nicht so pressiert. Aber wenn sie mir auf den Sack gehen, haben wir nicht, die gehört mal beim nächsten Mal. Dann. Aber es war nicht so. Ich habe mir alles, was ich brauchte, besorgt. Zeitung, Spiegel, Stern, alles habe ich mir besorgt. Hier im Osten alles illegal und heimlich. Heimlich, aber ich habe es bekommen. Bücher. Ich bin zum Beispiel zu Eckhard Schallier, der eine schöne Bibliothek hatte mit viel Literatur, die hier im Giftschrank war. Und dann habe ich gesagt, Mausi, gibst du mir das mal? Dann hat Mausi gesagt, ja, na klar, lest das, ja, über Stalin zum Beispiel. Und das habe ich alle dann gelesen, also ich habe mir das alles besorgt. Und ich hatte ja hier meine Freunde und ich hatte schön rollen, ich hatte genug Geld. Meine Wünsche waren nicht so groß, dass ich nur einen Porsche haben wollte, weil Trabant fährt ja auch. Also, und wenn ich Westluft schnuppern wollte, na dann bin ich eben auf Tournee gefahren. War zwar immer ein bisschen doof, weil man hatte kein Geld da. Mhm. Aber man hat wenigstens was gesehen und hat sich angekickt, auch in der Freizeit, was man nicht durfte. Aber es wurde halt gutiert, dass man eben, wir waren in Rom und hatten 2 Tage Zeit und da sind wir natürlich nach Pompeji gefahren. Und haben uns das angekickt, oder?
Also, was für mich jetzt so ganz so deutlich wird in dem, was du sagst, ist, das hört sich jetzt groß an oder so, aber das kristallisiert sich jetzt so raus, dass Freiheit nicht nur Urlaub in Mallorca ist oder ein Porsche, sondern dass Freiheit das Glücklichsein ist mit der Arbeit, die man macht.
Na, doch, sagte doch die Luxemburg. Einsicht in die Notwendigkeit.
Oder so?
Ja.
So ist das. Also das wird ganz deutlich, wie du das beschreibst.
Und deshalb hätten sie mich, ich habe ja meine Stasi-Akte gelesen.
Ja, ja.
Und dann stand manchmal drin, geben Sie ihm nicht den Pass für Italien oder für Griechenland oder was. Republikfluchtsgefahr. Irgendwo mal gesagt, also wenn mir jetzt so dolle wird, im Sofa, dann bleibe ich einfach da. Mhm. Achtung, hat den Pass leider schon. So, du hattest den Pass schon.
Ja, ja.
Und dann habe ich auch nochmal gelesen, dass zum Beispiel da wollten sie was mit nicht reisen und da hat Wegwert, der ja auch nicht gerade von der Staatssicherheit sehr fern war, geschrieben, dass das nicht geht, dass wenn ich nicht mitfahre, das Stück nicht funktioniert. Und somit mich wieder reingeholt hat. Also es war zu ertragen. Und Herrgott, die zerfallene DDR, die du ja nun gesehen hast, das hat dann natürlich alles wehgetan. Und wir hatten mal einen sogenannten BIFOMI, Bildungsvormittag hieß das. Den hatte Wegwert eingeführt. Und da wurden wir interessante Persönlichkeiten eingeladen und haben Vorträge. Und da haben wir einen von der ZK-Hochschule gehabt, der so über die DDR ein bisschen berichtet hat. Und der sagte das, also wie es so ist. Und da habe ich gesagt, ich kannte den, weil er war, er war ein bekannter Wissenschaftler und ich kannte ihn nicht persönlich, also nicht sehr, aber ich kannte ihn, wusste, wer er ist. Und da habe ich gefragt, ich sage, sagen Sie mal, Sie haben das alles so nur erzählt, wie das ist hier mit der Wirtschaft und der ganzen DDR. Ich sage, wir alle wissen das, mehr oder weniger, dass das so ist, denn wir sind hier, leben ja hier. Ich sage, wir sind die falsche Adresse. Sie müssen das in Ihrem Institut, müssen Sie das da breit machen. Und da sagt er, macht er ja. Er schreibt immer einen Bericht ans Zentralkomitee und so. Na und, sage ich, bis jetzt hat sie, das ist gerührt. Wie lange schreiben Sie schon? Ja. Naja, und wenn, naja, sagt er, ist immer, Herr Schwender schreibt, dann weiß er nicht, steht da zwischen Knast und Nationalpreis. Verstehst du, so ist die Schere.
Ja. So war das dann, ja, am so Ende der DDR.
Ja, ja, das war so unter Zero, naja, auf ja. Also zu DDR-Zeit. Also sowas hatten wir dann auch. Also ich selber habe, also eben die Pressionen waren eben nicht so weit. Wir haben uns ja auch totgelacht über das ganze System. Mhm. Und wir kannten ja unseren Stasi-Beauftragten. Der hatte einen französischen Namen gehabt. Den kannten wir ja. Mhm. Der war dann immer für uns so zuständig. Und wenn der kam, der konnte einfach auch nicht in die Augen gucken. Naja, da haben wir uns natürlich lustig gemacht über die. Und das haben wir alle mit uns können so am Arsch lecken. Also es ging, weil es eben nicht so war, weil eben doch Theater ein bisschen was anderes war. Und man, ich habe auch in den Stasi-Akten gelesen, zum Beispiel der Intendant schreibt Mitarbeiter, also hier von aus dem Theater, schreibt, ja, liebe, also es ist unmöglich, der Intendant selber hat erzählt, dass man Westfernsehen sehen muss, weil es ist wichtig, was in der Welt passiert. Das ist doch ein Ding. Bitte was unternehmen. Und dann habe ich das gelesen und hat Wegwert gesagt, na Mann, wir müssen natürlich gucken, weil wir können nicht bis zum Tellerrand. Weil sie gehen ja auch raus. Wir können doch nicht wie in der eigenen Soße. Und dann merken wir, man muss wissen, was um einen sich passiert. Wie man den gutiert oder ob man das nun schön findet oder erstreben. Also erst mal anders. Nein, man muss sich informieren. Deshalb wird auch Westfernsehen geguckt. Deshalb plädiert auch weiter dafür. Das ist natürlich nicht passiert. Aber hier so kleinlich. Und dann hat er auch geschrieben, derselbe. Das war ein ganz schlechter Schauspieler, ganz hinbeißert. Und der hat geschrieben, also die und die und die Kollegen, die und die und alles, die schwärzt und so. So, und dann macht er folgende Vorschläge, also die sind da. Zu mir kommt der Kollege immer und sagt, na, was hat denn deine Partei wieder da für Sachen verzapft? Das ist irgendwie, so das hat er den Ruf geschrieben. Und dann macht er folgende Vorschläge. Also Arbeitslager, das ist
in Ernst?
Ja! Boah. Umerziehung, Arbeitslager.
Unglaublich.
Entlassen. Und
also, ja. Da muss man sich mal vorstellen, wirklich? Im Kopf eines solchen Menschen vor sich geht.
Ja,
dass
im
er sich
Kunstbetrieb.
Da, dass er sich da den Karren sparen lässt und jetzt da rumspielen geht.
Dann macht er auch
Berichte
Vorschläge.
Schreibt. Aber er gibt auch gleich Empfehlungen.
Ja, ja. Er gibt Empfehlungen, dass man doch die Leute, die hier so sich lustig machen über unsere DDR, dass die doch in so einem Umerziehungslager. Also nicht erschießen, sondern umerziehen. So, andere Fragen noch.
Ja, gut, dass es vorbei ist. Ja. Wir haben ja alle unsere Geschichte, was wir am 9. November so erlebt haben. Selbst ich als Kind damals schon, wie alles anders wurde, wie die Eltern reagiert haben.
Alle Journalistenkollegen von dir regelmäßig, immer so, wenn ein rundes Jubiläum ist. Warum, wo warst du am 9. November?
Genau.
Was hast du da
gemacht? Genau. Aber Jackies Geschichte ist, glaube ich, noch mal eine ganz besondere. Es war ein privater Bruch dieser Nacht.
Ja, es war natürlich, da war ein Kreislaufzusammenbruch und Grund war Alkohol. Und dann bin ich in die, hat mich mein freundlicher Kollege Mike Gerber an die Hand genommen, hat gesagt, komm mal mit zu meiner Ärztin. Das war nach der Vorstellung. Also war, als die anderen alle an Kudern sind, bin ich denn mit Mike und seiner Ärztin in die Klapper, wie man so in Berlin sagt, in die Klapper gegangen. Und war wusste das, dass es irgendwann passiert. Und warum mit einem, man muss sich mit einverstanden sein. Und war auch einverstanden, da hinzugehen und mich behandeln zu lassen. Und da bin ich dann hinher.
Und hast den Mauerfall verschlafen.
Hab den Mauerfall verschlafen und ein paar Tage später erst mitgekriegt. Das deutete sich ja sowas Ähnliches an, aber so flink ging, war ja dann doch überraschend.
Und dann kommst du irgendwann aus dieser Klinik raus und machst einfach als Schauspieler weiter.
So ist es. Fängst da an, wo du aufgehört hast mit der Probe. Oder ich habe ja auch gedreht zu der Zeit. Und das war, ich glaube, war ein Monat oder sowas war ich da drin. Noch nicht mal. 3 Wochen oder
so. War das ja anders zu sagen, Schluss mit Alkohol?
Das war das, ja.
Ja, ja. Das war wirklich der finale Warnschuss.
Und der, wo ich nie wieder das Datum getrunken habe. Ja. Nee, ging schnurlos weiter, also ohne was. Am nächsten Tag hin, Probe, Leute nichts gesagt, nicht überhaupt nicht, als ob nichts gewesen wäre. Nun bin ich relativ offen mit diesem ganzen Thema umgegangen. Also nicht, hatte irgendwie verknacksten Fuß oder so und bin jetzt geheilt, sondern richtig wegen Suff. Ja. Nur waren ja mehrere Kollegen, waren ja auch alkoholkrank an dem Theater. So dass ich da mir gesagt habe, so wie die, machst du das eigentlich nicht. Also mache ich das nicht, sondern ich spreche offen darüber. Und habe das auch offen gemacht und mich haben so gefragt und so. Und keiner hat mir einen Schnaps hingestellt und gesagt, na, trink da mal. So was war das nicht. Also, was man so denkt, was die Kollegen waren, war nicht so, nee.
Aber auch beruflich, der Übergang in die BRD auch, dann ging es weiter mit treuen Angeboten. Wenn man deine Vita sieht, ist alles.
Naja, nun hat sich bei uns ja nur die Führung. Wie überall in der DDR hat die Führung gewechselt. Wurde also ausgetauscht mit 4 Intendanten. Wir hatten dann 4 Intendanten. 2 West, 2 Ost oder 3.
Wie hätten wir 4 Intendanten? Stimmen die dann ab für den nächsten Spielplan?
Ich weiß,
oder? Weil 4 ist sowieso blöd, da müssen es ja 5 sein.
Oder? Ja, und war vielleicht auch gut. Jedenfalls war es katastrophal natürlich, weil das alte Sprichwort zu viele Köche verderben denselben. Also haben sie gemerkt, das geht nicht so. Aber wir haben ja weitergemacht. Juden saß unten nicht mehr wegwärts, sondern da saß Zadek. So hatte der eben unsere Truppen und wir spielten anders Theater als gerade wir an diesem BE. Mhm. Ein bisschen anders, also eben wir doch mehr im Kopf. Weil Brecht-Stücke sind ja doch didaktisch und wollen ja immer was mitteilen und wollen was. Und wir wollen andere Stücke ja auch was mitteilen, aber. Und die Art und Weise, wie wir das gelernt haben, am BE zu handhaben, das wurde dann, hat er gemerkt, dass das anders ist, als wie wenn er, dann hat er langsam versucht, seins da so, und manchmal habe ich das nicht verstanden, was er wollte, und da sagte die Eva Mattes dann, du, der meint das so oder so, der Ach so, ja, versuch doch mal. Also die hat da sehr geholfen. Auch andere Westschauspieler, die wir importiert haben, die haben dann geholfen. Und ich kam mit dieser ganzen Wende sehr, also auch im Theater sehr gut zurecht. Andere weniger. Die haben sie einfach rausgeschmissen. Wie die Dittos. Die haben sie einfach rausgeschmissen.
Aber auch im Film und Fernsehen ging es ja eigentlich nahtlos weiter, oder?
Ja, na bloß natürlich. Wir kannten die ja alle, bloß die kannten uns nicht. Mhm. So, also habe ich mir gedacht, wenn die uns nicht kennen, dann müssen sie uns kennenlernen. Also bin ich zu jeder Popelien Castings, sage ich, gegangen. Mhm. Andere haben gesagt, wie Herr Drindner zum Beispiel, ich bin Herr Drindner, man muss mich kennen. Ich gehe hier nicht. Und da hat mir gesagt, nee, die kennen mich ja nicht, weder von, weil sie sind ja ungebildet, haben sich für den Osten interessiert, höchstens nur ganz feine und ganz, ganz Wissenschaftler vielleicht, aber doch nicht die normale Masse. Und da bin ich dann hingegangen, hab dann für die kleinste Wurzel Probeaufnahme gemacht. Und der Trainer, da war der, fiel mir wieder der Fitzmann ein. Der sagte dann, ach, also ich bin, viele waren ja nur böse, dass wir nehmen die Arbeitsplätze weg und verkaufen uns unter Wert und die spielen das dann, weil die ja Bilder sind. Also eben so, ja. Und da hat der Fitzmann eigentlich bei Baxos Büdelbohn eine Rolle gekriegt. Und da sagte der Finzmann, also der war von der anderen Sorte, der sagte, Mensch, sind wir froh, also ich bin froh, dass endlich mal neue Fressen, nicht immer dieselben Fressen. Ja, ach, ja, endlich ja. Mal immer dieselben Fressen bei uns. Endlich mal neue ja. Dings. Und der hat sich richtig gefreut. Ja. Und das war also wie... Ja, Berliner sowieso.
Ja, klar. Ja.
Das merke ich auch an der Wied. Ja. Das ist eben Berlin, das ist was anderes als so. Ja. Aber die haben sich, oder auch Junker hat sich gefreut. Die haben sich alle gefreut. Also richtig. Ja. So, und ihr habt natürlich welche, die sagen, durch meine Arbeit hier und so. Oder die Domröse war da auch nicht ohne, als die offen war, die Mauer. Das ist. Gottes Willen, jetzt kommen sie alle hier.
Ja, ja.
Ja, sowas gab es denn auch.
Ja, klar, die ganze Spielbreite der Emotionen schlägt natürlich dann.
So ist es. Und ich habe, dadurch, dass ich alles gemacht habe, also was man mir angeboten habe, wurde ich auch dann bekannt. Ich habe mir ja auch gedacht, ich muss die ja auch kennenlernen, die Regisseure.
Ja.
Was sind denn das für welche? Ja, wie arbeiten die überhaupt? Und das Schöne an der ganzen Sache, was ich vermisst habe, war die Proben. Das kriegst du aber schnell mit, dass hier nicht probiert wird. Und dann, also was bei der DEFA waren die technischen Sachen immer nur so lange.
Ja.
Und die Dinge ratzebatze, weil Zeit ist hier. Mhm. Und das fand ich angenehm, dass das nicht so. Mhm. Dann hat man was geprobt und dann sitzt du wieder da eine halbe Stunde, nur eingerichtet ist, das Licht stimmt und so. Und dann kannst du ja nicht mehr. Und so. Kommst, machst du zwei, dreimal Ansätze und dann bist du durch und dann geht das. Zacki. Also das fand ich, also das Positive, das Negative, dass man eben nicht ausprobieren kann. Ja. Nee, ich habe da keinerlei Schwierigkeiten gehabt.
Hat sich ausgezahlt, rumzufahren und sich vorzustellen.
Ja, na klar. Unter dem Motto, weil die kennen mich ja nicht. Wo ist denn da? Ja, dann kann ich ihnen keinen Vorwurf machen, dass sie sich nicht gekümmert haben. Also musste hinieren, musste sagen, guten Tag, ich bin der. Aha, denn wir kennen Sie nicht, zeigen Sie mal, was Sie können oder so. Und dann wurde das einfach gemacht.
Ja.
Und bin auch mal durch den Sieb gefallen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, und bei Olle Buck bin ich mal durch den Sieb gefallen. Aber Buck hat dann in den letzten, Filmen, was er hatte mit Kindern und Hunden oder sowas, da habe ich dann eine kleine Wurzel gespielt bei ihm und da hat er zu mir, also hat er sich noch gesagt, also er freut sich, dass so eine Schauspieler wie Ecke so einen kleinen Wurzel spielen. Also muss er doch irgendwas hängen geblieben sein.
Eine letzte Frage muss ich für meine Leserinnen und Leser noch stellen.
Na dann los, dann stellen Sie.
Der Sputnik.
Ja.
Wie lange noch? Für immer.
Wir hatten irgendwie am Anfang des Jahres eine Ausstrahlung. Da hatten sie ja, glaube ich, über 30%. an Zuschauern. Und das war im ZDF, glaube ich, noch nie. Es sei denn, wenn sie Sport gemacht haben oder Weltmeisterschaft oder so. Und das hat die so vom Sockel gehauen, die Redakteure da beim ZDF. Dann rief mich einer an, ein Redakteur, und sagt, also passen Sie mal auf, Sie können die Rolle bis an Ihr Lebensende spielen. Ich sage, das ist doch schön, das ist doch gut zu wissen. Also so lange spiele ich das. Das heißt, solange der Text noch kommt und ich eben nicht an die Möbel stoße.
Ja, dann freue ich mich, dass wir unseren Leserinnen und Lesern sagen können, bei ein starkes Team wird es für immer Jackie Schwarz geben.
Na, für immer nicht, aber eben so lange, wie ich noch kann.
Ja.
Und die können auch sich ihre Meinung auch ändern, also nicht das so nur denken, weil der das gesagt hat, ist das gültig für die Ewigkeit.
Auch so lernt man, wenn man so viele Jahre im Beruf ist.
Ja, da weiß man, der hat nicht so viel, so einen großen Atem hatte nicht.
Ja. Ein schöner Einblick war das.
Absolut. Und wenn das die Rosinen waren, dann vielen, vielen Dank, dass wir die gekriegt haben.
Ja, na klar.
Und,
Weil ein bisschen was anderes als hier, dann habe ich das gespielt und dann habe ich das gespielt. Und
nee, das war auch sehr interessant.
Sondern
ich werde hier rausgehen und werde mir den Film, ich war 19, reinziehen.
Gucken wir mal noch mal an.
Guck mir den an,
du wirst
den jetzt mit anderen
Augen sehen. Du musst ein Schlussbild. Und wie sie sagt, mein Gott, wie lange fährt er denn dann noch? Da gibt es ein Schlussbild nach dem ganzen Film. Da fährt das Auto, alle tot, und das Auto fährt ganz langsam an der Straße. Und dann fällt der Film aus, ist denn so, wenn der so rausfällt. Also, das dauert bestimmt eine Minute.
Ja.
Aber das ist, da wirklich, dass du nun mal siehst, auch nachdenkst, an das Gesehene und kriegst dann, wie das Auto langsam langsam sich aus dem Film und mit der Person aus dem Film, ganz hinten denn, aus dem Film verabschiedet. Also das ist auch ein Mittel, um also ein Künstler zu sein. Und dann mal ein kleiner Mien.
Ich werde mir das sehr, sehr, sehr gewissenhaft und ordentlich reinziehen.
Guck es dir an.
Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank. Gut.